Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr vor allem zahlreich erschienen seid. Im Nordpol für den Vortrag Der lange Arm der Mullahs, Irans Einfluss auf Deutschland. Ihr habt wahrscheinlich mehr oder weniger von der Situation im Iran was mitbekommen. Und uns war es auf jeden Fall wichtig, eine Veranstaltung dazu zu machen. Und mir war es persönlich sehr wichtig, dass es eine Person kommt, der halt einfach Aufbau von diesem Regime erklärt und sagt einfach, wie dieses Regime aufgebaut ist. Genau, wir haben einen tollen Gast dafür, Bijan Hasanpour Razavi, mit einem Z, da haben wir einen Fehler gemacht. Genau, Bijan hat Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Der hat gearbeitet für die kurdische Gemeinde Deutschland und Bildungsstätte Anne Frank. Der macht politische Arbeit unter anderem zum Thema Rassismus, Iran, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Und er macht nochmal sein Master in Politik und Wirtschaft des Nahen und Mittleren Osten. Ja, herzlich willkommen, Bijan. Wir freuen uns.
Danke.
Zwei kurze Hinweise, bitte keine Fotos machen und nach dem Vortrag wird auf jeden Fall eine Fragerunde geben, deshalb bleibt gerne und stellt eure Fragen.
Ja, dann danke auch von meiner Seite, dass ihr alle da seid, für das Interesse, danke für die Einladung und für die nette Anmoderation. Genau, ich erzähle heute ein bisschen was über den Einfluss der Islamischen Republik Iran auf Deutschland, in Deutschland. Und genau, vielleicht zu dem Hintergrund von diesem Vortrag, der basiert auf einem Text, den ich geschrieben habe in diesem sehr guten Buch. Ich habe lange Zeit in so Beratungs- und Unterstützungskontexten für Geflüchtete gearbeitet in Gießen, wo die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete ist. Und wir wollten eigentlich mit diesem Buch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, auch in die Debatten der Zeit. Es wurde immer viel über Fluchtweg und wie schwer und wie gefährlich der ist gesprochen, was sie ja auch sind. Aber es gibt in Deutschland so dieses Gefühl, auch unter Leuten, die mit Geflüchteten arbeiten, dass wenn Menschen in Deutschland ankommen, dann ist alles total tutti und die sind voll sicher und alles ist ganz cool. Das ist eben nicht der Fall, sondern all diese Herkunftsländer, die Menschen in der Heimat irgendwie drangsalieren und verfolgen, die haben in der Regel auch Leute hier in Deutschland, die auch hier quasi vor allem politisch aktive Leute bedrohen und unter Druck setzen und natürlich auch versuchen, im Sinne der Regime, von denen sie kommen, auch quasi Einfluss auf Politik zu nehmen. Und wir wollten eigentlich so ein bisschen mit diesem Sammelband auf dieses Problem aufmerksam machen, an Beispiel einiger Länder und genau eins davon ist Iran. Der Vortrag basiert ein bisschen auf dem Text in diesem Buch sind so quasi die drei Themen. Im ersten Teil sage ich kurz mal was darüber, was diese Islamische Republik eigentlich ist und werde mich aber vor allem darauf fokussieren, weil dieser Text mal aus so geflüchteten solidarischer Perspektive geschrieben wurde, warum flüchten Menschen aus diesem Land? Warum ist das kein lebenswertes Land aus ganz unterschiedlichen Gründen und welche Gruppen sind davon betroffen? Im zweiten Teil erzähle ich ein bisschen was zu dem Netzwerk, das die Islamische Republik in Deutschland unterhält und auf welche andere vielen Kanälen sie Einfluss nimmt auf Politik und Gesellschaft in Deutschland. Und im letzten Teil sage ich nochmal was dazu, warum das ein Problem ist und dann könnt ihr gerne Fragen stellen. Kann mir vorstellen, dass viele Leute auch hier sind, weil sie mitbekommen haben, was in Iran gerade passiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr ganz viele Fragen dazu habt, was gerade im Iran passiert. Ich kann nicht alle von denen beantworten. Ich bin keiner von diesen ominösen Iran-Experten, die gerade alle irgendwo aus dem Boden kommen. Aber ich glaube, es gibt hier ein paar andere Leute, die bestimmt auch dazu was sagen können. Aber genau, primär geht es mir natürlich auch darum, was eigentlich hier in Deutschland passiert, weil wir alle haben keinen Einfluss darauf, was im Iran passiert. Wir können aber vielleicht was machen zu den Regimeleuten in Deutschland. Genau, ich fange kurz an mit so ein bisschen Ideologie der Islamischen Republik und Struktur. Das ist aber so ein bisschen holzschnittartig vielleicht. Was mir immer ganz wichtig ist zu sagen, weil da wird, das ist was ich schon lange das Gefühl habe, wird in Deutschland und in Europa nicht so richtig verstanden, wer eigentlich die Macht in diesem Laden hat. Es wird immer da viel spekuliert, wenn so Präsidentschaftswahlen sind, haben jetzt die Reformer gewonnen oder die Hardliner oder so weiter. Das ist völlig egal, weil der Kernideologie von diesem politischen System ist quasi die Idee, die, genau, ich zeige die Bilder gerade hier, der Khomeini sich ausgedacht hat, die Statthalterschaft des Rechtsgelehrten heißt das. Also die Idee, dass quasi im Namen des Mahdi, auf den die Schiiten warten, dass er irgendwann wiederkommt, der im Namen Gottes eigentlich regieren soll. Bis der wiederkommt, soll quasi ein Geistlicher, ein Schiitischer im Namen Gottes regieren. Praktischerweise hat er sich für den Job auch gleich selber angeboten und hat ihn bis zu seinem Tod 1989 ausgeübt. Und seitdem ist das Ali Khamenei. Ne? Und deswegen ist es völlig egal, wer da irgendwie zum Präsidenten gewählt wird oder nicht gewählt wird und wie irgendwie Mehrheitsverhältnisse in diesem sogenannten Parlament sind. Die wichtige politische Person, die alle zentralen Entscheidungen trifft, ist seit 1989 dieselbe Person, nämlich Ali Khamenei. Das, glaube ich, sehr wichtig. Also, ne, und auch der Souverän in der Islamischen Republik ist nicht das Volk, sondern es ist Gott. Und darauf basiert diese ganze Idee und trotzdem hat das so scheindemokratische Institutionen, ja, die auch so ein bisschen aus dieser Revolutionszeit kommen, die ja, obwohl sie so heißt, nicht von Anfang an die Islamische Revolution gewesen ist. Aber ich glaube auch im Original, dieses Parlament heißt so Islamischer Versammlungsrat oder sowas, ne? Also es ist quasi auch mit dem Namen klingt es gleich nicht mehr so demokratisch. Gibt auch ganz viele andere Institutionen, die alle so ein bisschen miteinander vernetzt sind. Und an zentralen Stellen sitzen immer Geistliche, ja, die zum Beispiel entscheiden können, wer überhaupt für Parlamentswahlen kandidieren darf. Und es dürfen zum Beispiel keine Leute kandidieren, die irgendwie grundsätzlich mit diesem System Islamischer Republik nicht einverstanden sind. Und deswegen sind das auch keine demokratischen Wahlen. Genau, es gibt dann ganz zentral noch im Iran natürlich also Scharia, islamisches Recht, mit allen dazu gehörigen Widerlichkeiten an Moral- und Kleidervorschriften, Körperstrafen, Todesstrafe, dazu werde ich später noch mal was sagen. Auch es gibt quasi eine Doppelstruktur in diesem Rechtssystem. Es gibt einmal quasi in Anführungszeichen normale Gerichte und parallel dazu gibt es die sogenannten Revolutionsgerichte, vor denen vor allem politische Themen wie, vielleicht habt ihr die schon mal gehört, diese Anklagen Kriegsführung gegen Gott oder Korruption auf Erden oder solche Dinge, Kooperation mit dem Feindstaat, die werden davor verhandelt und es sind in der Regel auch die Todesstrafen austeilen. Dann ganz zentral in der Verfassung der Islamischen Republik, diese Idee, islamische Revolution ist was nach der Idee von Khomeini nicht nur für den Iran war, sondern für die ganze Welt. Deswegen steht in der Verfassung der Islamischen Republik drin, oberstes Ziel ist, diese Revolution in die ganze Welt zu exportieren. Und das machen die eigentlich auch seit Jahrzehnten, vor allem in der Region. Das bekannteste Kind von diesem Revolutionsexport ist die Hezbollah in Libanon, die sich in den 80er Jahren gegründet hat und ganz klar von sich gesagt hat, wir sind quasi die libanesische Abteilung der Islamischen Revolution in Iran. Ja, wir sind, also, und unser Führer ist Khomeini. Also, ne, so, und das dafür eine wichtige Person, deren Namen man vielleicht mal gehört haben sollte, ist Qasem Soleimani, der war General der Auslandsabteilung der Revolutionsgarden, also der war genau für diesen Revolutionsexport zuständig. Der hat diese ganzen ekligen, vor allem schiitischen, aber auch anderen islamistischen Milizen in der Region aufgebaut und ausgerüstet, also die Hezbollah, die Hamas, den islamischen Dschihad in Palästina, die Houthis, schiitische Milizen im Irak, in Syrien und so weiter und so fort, weswegen er unter anderem den Beinamen in der Region hat, Butcher of the People, oder nach seinem Tod durch die USA auch als Kotelett bekannt. Ganz wichtige Figur, ja, und das ist eine der großen Märtyrerfiguren der Islamischen Republik, ja, sie bauen da riesige Statuen von ihnen und hängen Banner auf und die Leute zünden die dann an. Und auch wieder, ne, also deutsche JournalistInnen haben nicht gecheckt, was das für eine Figur ist und haben dann zu seinem Todestag erzählt, dass der von allen Iranern, egal welches Lager, wird er geliebt und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, also ne, so dieser Revolutionsexport ist keine abstrakte Idee, sondern der wird aktiv quasi versucht. Genau, was vielleicht noch wichtig ist als Struktur, ich habe sie schon erwähnt, sind die Revolutionsgarden, Sepah Pasdaran oder IRGC, die ja jetzt endlich auf der EU-Terrorliste gelandet sind nach Jahrzehnten von Betteln. Die sind gegründet worden in der Revolutionszeit als Parallelinstitution zur Armee, die quasi als zu schartreu gegolten hat, deswegen als unzuverlässig. Und auch da ist quasi so eine Art Doppelstruktur. Ne? Es gibt ein reguläres Militär mit Wehrpflicht und allem, was an so einer Armee dranhängt. Und es gibt quasi die Revolutionsgarden, die alles nochmal extra haben. Ja, also die haben eine extra Spionageeinheit, eine extra Marineeinheit, alles gibt es nochmal extra bei den Revolutionsgarden. Und das sind nicht die Leute, die Wehrpflichtige sind oder so, sondern das sind die ideologisch überzeugten Leute. Und das ist das, wo die Kohle und wo die Technologie drin steckt. Und die sind eben nicht nur so eine Art Armee, sondern die sind parallel dazu auch ein riesiges Wirtschaftsunternehmen. Es gibt so Schätzungen, dass sie und die religiösen Stiftungen bis zu 70% der iranischen Wirtschaft kontrollieren. Also denen gehören Banken und Bauunternehmen und alles Mögliche. Weswegen auch die Frage von so Sanktionen ganz andere sind als bei anderen Staaten, wo Wirtschaft anders funktioniert. Aber die sind die zentrale, eine der zentralen Machtstellen eigentlich in diesem Staat mit dem Klerus zusammen. Genau, das vielleicht als so groben Überblick über die Islamische Republik. Und genau, jetzt komme ich so ein bisschen zu Menschenrechtssachen, Verfolgung und so weiter. Ich beginne mal mit grundsätzlich politischen GegnerInnen. Ich habe das hier immer erzählt bis Anfang des Jahres, eins der Gründungsverbrechen der Islamischen Republik. Nach Ende des achtjährigen Kriegs mit dem Irak wurden binnen weniger Wochen vor so Standgerichten, wir wissen immer noch nicht, wie viele politische Gefangene hingerichtet, die Schätzungen sind irgendwo zwischen 5.000 und 33.000. Das ist jetzt ein paar Jahrzehnte her, es gibt immer noch unzählige Menschen in Iran, die immer noch nicht wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist, ob sie noch leben, ob sie irgendwo im Gefängnis sind, ob sie tot sind, wenn ja, wo sie bestattet wurden, in welchem Massengrab sie liegen und so weiter und so fort. Und ein zentraler Verantwortlicher dafür zum Beispiel, und merkt man vielleicht auch ein bisschen, wie das da alles zusammenhängt, ist Ebrahim Raisi gewesen, der damals als Richter viele dieser Verurteilungen vorgenommen hat. Das war dieser jetzt letzte quasi Präsident der Islamischen Republik, der mit dem Hubschrauber abgestürzt ist, auch zum Kotelett geworden. Und der war ganz lange Leiter der größten von diesen religiösen Stiftungen, Astane Kutsa Razavi, die diesen Schrein in Mashhad verwalten. Also ne, dieses ganze Wirtschaft, Klerus, Justiz, alles hängt quasi dort zusammen. Und da wird oft ja hier auch in Deutschland davon ausgegangen, man könnte irgendwie so Dinge wie Religion und Politik voneinander trennen, wenn man zum Beispiel Leute hier einlädt. Und das funktioniert natürlich nicht, weil es wird dort nicht getrennt. Genau, ja, Ähnliches natürlich aktuell auch zu befürchten. Jetzt sind wir quasi, also es waren 33.000 in mehreren Wochen. Jetzt sind wir, ich weiß nicht, gibt neueste Schätzungen, sind schon bei über 60.000 von Toten. Auch hier besteht natürlich die Gefahr, dass es viel mehr werden und dass wir vielleicht, wenn das so weitergeht, lange nicht wissen, wie viel es sein werden. Also das sind keine Ausrutscher, sondern es hat auch System, dieses Morden. Aber vielleicht auch dazu, man kann auch SystemgegnerIn werden in der Islamischen Republik, wenn man einfach nur seinen Job macht. Also vielleicht kennt ihr die beiden noch. Das sind die beiden JournalistInnen, durch die eigentlich die Welt erst so richtig von dem Tod von Jina Amini erfahren hat. Eine hat quasi dieses sehr bekannte Bild gemacht von ihren Eltern im Krankenhaus und die andere hat von der Beerdigung von Jina berichtet. Also das sind JournalistInnen, die haben ihren Job gemacht, die haben über irgendwas berichtet, was passiert ist. Die sind dafür beide verurteilt worden. Niloufar Hamedi ist Anfang 23 zu 13 Jahren Haft verurteilt worden wegen Propaganda gegen den Staat und wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit und so weiter und so fort. Und Mohammadi zu 12 Jahren Haft. Und die sind, weil sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, internationale JournalistInnenpreise gewonnen und so weiter, sind die sind die Urteile aufgehoben worden. Das zeigt auch nochmal, also quasi, da, es wird dort nicht anerkannt, dass das ein Fehlurteil war. Also man begnadigt die Leute. Es ist ein Gnadenakt in der Verständnis der Islamischen Republik, keine Feststellung, dass das falsch war, sie zu verurteilen. Und das zeigt vielleicht auch, dass diese Aufmerksamkeit auf Leuten einfach auch deren Leben retten kann. Also ne, man muss quasi gar nicht irgendwie grundsätzlich von sich überzeugt sein, dass man gegen das Regime arbeitet, um irgendwie in die Fänge oder in das Ziel der Behörden zu kommen. Es gibt auch viele andere Leute, Menschen, die zum Beispiel GewerkschaftsaktivistInnen sind, die auch natürlich nicht erlaubt sind, Iran, UmweltaktivistInnen und so weiter und so fort, die vielleicht erstmal von ihrer Perspektive aus gar nicht das System umstürzen wollen, sondern gegen irgendwelche Missstände kämpfen, die dort innerhalb sind, aber weil quasi auch diese religiöse Legitimation von diesem Staat ausgeht. Also die Idee quasi, wer an diesem Staat irgendwas kritisiert, der kritisiert Gott, und wer Gott kritisiert, kritisiert das ganze System, und damit ist man quasi unmittelbarer Systemfeind. Ja, und deswegen auch diese Idee quasi immer, ne, dass Kriegsführung gegen Gott den Menschen vorzuwerfen, und das ist das Schlimmste, was man da machen kann. Genau, dann trifft das LGBTIQ-Personen sehr unterschiedlicher Art. Die beiden waren relativ bekannt. Zwei queere Aktivistinnen, die kurz vor dem Tod von Gina zum Tode verurteilt wurden. Der Vorwurf da heißt dann Korruption auf Erden, und damit immer so eine insinuiert, dass das irgendwie Prostitution und so weiter im Spiel ist. Auch die wurden nach internationalem Druck, wurden die Todesurteile erstmal aufgehoben, also ausgesetzt heißt es dann immer, ne? Die sind nicht mehr aufgehoben. Und sie wurden auf Kaution freigelassen. Ich glaube, Sadeh Mansouri inzwischen lebt auch in Deutschland, ich glaube sogar in Köln. Also auch da wieder diese Aufmerksamkeit, die hilft einfach. Genau, aber grundsätzlich, ne, das sind nur zwei Beispiele, sind sehr viele Menschen dort akut bedroht. Es gibt sehr viel Gewalt und Verfolgung aufgrund von geschlechtlicher, sexueller Identität, auf auch gleichgeschlechtliche Beziehungen steht die Todesstrafe theoretisch. Es gibt Zwangsoperationen zur Geschlechtsangleichung, was irrsinnigerweise manche so westliche queere Aktivisten dazu bringt, dass sie sagen, es ist so eine Art quasi queeres Genderparadies, weil der Staat bezahlt ja quasi Transition, aber man kann sie sich halt nicht aussuchen. Ne? Und es gab auch immer wieder Berichte so in den letzten Jahrzehnten, dass es so Elektroschock, Anführungszeichen Therapien, also Folter gegen so irgendwie queere Jugendliche gegeben hat. Also das auch ziemlich oft passiert. Dann wahrscheinlich die größte betroffene Gruppe Frauen. Ich glaube, Gina ist so ein bisschen das Beispiel geworden. Das wird oft hier so ein bisschen als so Kopftuchstreit wahrgenommen, in Anführungszeichen. Aber es geht natürlich nicht nur um das Kopftuch, sondern das ist quasi das große Symbol für die gesamte Geschlechterideologie der Islamischen Republik. Aber da gehört natürlich viel mehr dazu. Ne? Frauen sind systematisch Benachteiligungen und Verboten ausgesetzt bei der Berufswahl, im Rechtssystem, also ne, die nach der Scharia-Aussage einer Frau ist halb so viel wert wie die von einem Mann. Frauen haben kein Recht, quasi sich scheiden zu lassen, wenn der Ehemann nicht zustimmt und so weiter und so fort. Es gibt massive Menge an sexueller Gewalt, die auch vom Staat ausgeht. Ne, viel so, wie wir hier in Deutschland immer Ehrenmorde sagen. Es gab ganz lange Säureangriffe auf Frauen, ne, dass man quasi Säure ins Gesicht geschüttet hat. Es gibt Zwangsverheiratung. Ich glaube, das Mindestalter für Mädchen, um verheiratet zu werden, ist 12, wenn ich mich richtig... Also ich glaube, theoretisch ist es 9, und es gibt diese Debatten auch, es runterzusetzen, im Irak übrigens auch. Das wieder auf 9, weil da hat Mohammed seine jüngste Frau geheiratet und deswegen ist es okay. Und ich glaube, für Jungs ist es 16, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, also ne, sexuelle Gewalt ist auch gerade in den Gefängnissen als so Foltermethode. Ich glaube, auch die Geschichten muss ich hier vielleicht nicht so ausbreiten, haben viele von euch vielleicht auch schon gehört. Und deswegen ist quasi dieses Abnehmen oder wie wir es hier, das Verbrennen von dem Hijab als Symbol quasi Protest gegen die Geschlechterordnung. Aber es geht natürlich nicht nur um das Kopftuch. Was es auch gab, und das war vielleicht auch sehr parallel zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, immer wieder Angriffe quasi auf Mädchenbildung. Also es gab vor allem Ende 22, Anfang 23 so eine Welle von Giftgasangriffen auf Mädchenschulen. Also auch quasi der Versuch, irgendwie Frauen und Mädchen aus Bildung rauszuhalten. Und dann eben quasi auch Übergriffe, Verhaftungen und so weiter gegenüber den Eltern, die quasi gefordert haben, dass das irgendwie aufgeklärt wird. Genau, dann religiöse Minderheiten sind betroffen im Iran, vor allem die Bahai. Das ist eine Religion, die noch nicht so alt ist und die vor allem es im Iran gibt. Die sind auch sehr vielen Einschränkungen unterworfen, weil nach der Verfassung der Islamischen Republik gibt es anerkannte Religionen. Also das sind die muslimischen Konfessionen, Christentum, Judentum und Zoroastrier und Bahai eben nicht. Und bei vielen Dingen muss man Religionszugehörigkeit angeben. Also ich glaube, wenn man sich zum Beispiel für die Uni einschreibt, dann muss man quasi seine Religionszugehörigkeit angeben. Aber bei Bahai können das nicht, weil das gibt es als Option nicht. Also quasi dadurch werden solche Ausschlüsse schon so strukturell forciert. Auch quasi verfassungsgemäße Rechte an sich, die eh schon nicht besonders stark sind, leiten sich aus der Zugehörigkeit zu anerkannten Religionsgemeinschaften her. Es gibt viel willkürliche Verhaftungen, viel Berufsverbote, gerade so Sachen wie öffentlicher Dienst zum Beispiel. Immer wieder Enteignungen, auch Zerstörungen von Friedhöfen oder eben Tempeln und anderen Religionsstätten. Und sie werden, weil einige der heiligen Stätten der Bahai im heutigen Israel liegen, ihr kennt das vielleicht, diese, ich glaube, Haifa Gardens oder so heißen die, werden die auch immer wieder verdächtig, quasi, dass sie Spione für Israel sind. Genau, wo wir gerade bei Israel sind, Jüdinnen und Juden vielleicht eine sehr paradoxe Stellung haben im Iran. Erstmal, es ist eine offiziell anerkannte Religion in Iran. Ich glaube, wir haben sogar einen Repräsentanten im Parlament. Es ist die größte jüdische Gemeinde in der Region außerhalb von Israel und trotzdem ist sie nur 10% so groß wie vor der Islamischen Revolution. Dürfen dort Gottesdienst halten vor dem Bild von Khomeini und müssen sich am besten dreimal am Tag von Israel distanzieren. Gleichzeitig, Antisemitismus gehört zur Kernideologie der Islamischen Republik. Wer Khomeinis Buch mal anfängt zu lesen, das übrigens der Islamische Staat heißt, das geht direkt auf der ersten Seite los, dass er sagt, die Juden, die waren schon immer Feinde der Muslime und seit der Anfangszeit haben sie versucht, den Islam zu zerstören und so weiter und so fort. Also das hat da noch schon nichts mehr mit Israel zu tun. Ne? Und auch da natürlich dieser permanente Zwang der Distanzierung von Israel. Und natürlich, in Teheran steht hier diese Uhr, die nach, glaube ich, irgendeinem Zitat von Khamenei die Zeit runterzählt, bis Israel vernichtet wird. Das ist natürlich eine Vernichtungsdrohung, die potenziell natürlich jüdisches Leben als solches bedroht. Das wissen natürlich auch Jüdinnen und Juden im Iran. Und auch da ist natürlich der Verdacht immer, das sind alles Spione für Israel. Genau, dann gibt es sehr viele ethnische, nationale Minderheiten in Iran. Also Iran ist das, was man hier gerne als Vielvölkerstaat bezeichnet. Vielleicht besonders betroffen als Beispiel einmal Balutschen. Also Balutschistan ist im Südosten von Iran. Ich würde sagen, so ziemlich wahrscheinlich die vernachlässigste Provinz in dem Land mit so sehr viel Armut. Und das sind in der Regel auch die Regionen im Land, wo Militär und so Repressionsbehörden besonders brutal vorgehen. Das vielleicht eins der Beispiele, relativ am Anfang von der Frau Leben Freiheit Bewegung sind auch die Menschen in der Provinzhauptstadt nach dem Freitagsgebet auf die Straße gegangen, haben gegen das Regime protestiert und wurden quasi von Hausdächern und irgendwie aus Hubschraubern einfach zusammengeschossen. Also da gab es, ich glaube, inzwischen am Ende waren es über 100 Tote an dem einen Tag. Und man sieht vielleicht auch hier nochmal die ethnischen Minderheiten, also vor allem Kurden und Belutschen, sind überproportional unter den politischen Gefangenen, die hingerichtet werden. Genau, die zweite sehr stark betroffene ethnische Minderheit, die sehr krass unterdrückt wird, und zwar auch nicht erst seit der Islamischen Republik, sondern auch schon in den Schah-Zeiten, sind vor allem Kurden. Genau, vielleicht zu den Hinrichtungen. Die Hinrichtungen steigen seit Jahren immer weiter an. Ich hatte jetzt hier nur den Bericht für 24 und die offiziellen Berichte für letztes Jahr sind noch nicht raus, aber ich glaube, es sind über 1000 Hinrichtungen, also es ist nochmal massiv angestiegen im letzten Jahr. Und man sieht auch, es sind immer so, es gibt so ruhige Monate und es gibt quasi Monate, wo viele Hinrichtungen passieren. Und das hat auch ganz oft was damit zu tun, was für politische Events anstehen. Also das Regime ist sehr gut darin, auch zu gucken, wann kann man das gut machen und wann nicht. Ihr seht quasi den ersten Low Point im April. Da ist Nowruz, also das persische Neujahr, und da ist Ramadan und da wird oft gerne Milde gezeigt und Todesurteile werden aufgehoben und so weiter und so fort. Und danach im Mai hat man die erste Spitze, da ist 1. Mai und da ist quasi am 2. Mai Internationaler Lehrertag, also es sind sehr politische Tage. Und da wird quasi als Abschreckung sehr viel hingerichtet. Dann sieht man die Zahlen, 23 sind gesunken und nach dem 7. Oktober massiv angestiegen, weil dann war die Aufmerksamkeit weg. Ja, dann wurde quasi auf Israel geguckt, dann wurde auf Gaza geguckt und dann wussten sie, wir können machen, was wir wollen. Und vielleicht noch eine Sache zu den Hinrichtungen, weil mir das immer wieder begegnet. Wenn man sich offizielle Zahlen anguckt, die allermeisten Hinrichtungen werden offiziell ausgesprochen wegen Drogendelikten und wegen Mord. Und dann sagen Leute immer, ja, das ist doch quasi, das hat ja gar nichts mit politischen Sachen zu tun. Wäre ganz spannend, das Thema Drogen wird vor den Revolutionsgerichten verhandelt, die eigentlich für politische Fragen zuständig sind. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, also ne, der Vorwurf, es geht um Drogendelikte, ist was, womit man relativ gut politische Urteile quasi einfach aus der Statistik rausnimmt und sagt, oh, da geht es eigentlich um Drogen. Und vielleicht das Zweite, warum auch die Mordurteile relativ politisch sind, ist auch, also nach islamischem Recht obliegt es der Familie des Mordopfers quasi zu entscheiden, was für eine Strafe es geben soll. Also die können quasi sagen, wir wollen, dass die Person begnadigt wird. Es gibt sie können quasi Geld verlangen. Und auch da ist es so, also das Geld, was man zahlen muss, wenn man eine Frau ermordet hat, ist halb so viel, wie wenn man einen Mann ermordet hat. Oder sie können quasi die Todesstrafe fordern. Und auch der Staat setzt quasi dieses Geld zum Beispiel fest, aber setzt das nicht durch. Also Leute können was viel Höheres fordern, dann werden Menschen hingerichtet, weil sie das nicht bezahlen können. Also sind auch ökonomische, politische Fragen darin mit abgebildet. Und quasi die Hinrichtungen sind natürlich auch nur die, von denen wir offiziell wissen. Natürlich wahnsinnig viele potenziell, die quasi inoffiziell hingerichtet werden oder die an den Folgen von Folter sterben oder die einfach so verschwinden. Und darüber hinaus werden auch viele Familien unter Druck gesetzt. Gerade bei den Hinrichtungen oder jetzt auch bei den Protesten werden Familien zum Beispiel unter Druck gesetzt, dass sie lügen über die Todesursachen, um die Überreste ihrer Familienangehörigen zurückzubekommen. Jetzt gerade gab es viele Berichte, dass das Regime Menschen gezwungen hat zu sagen, dass ihre Angehörigen, die bei den Protesten getötet wurden, Angehörige der Sicherheitskräfte waren, die quasi von DemonstrantInnen getötet wurden. Oder dass sie quasi Geld bezahlen müssen dafür, dass sie ihre Angehörigen zurückbekommen und bestatten können. Also quasi der Terror geht auch darüber hinaus weiter. Also das und viele Gründe mehr. Ich kann, glaube ich, nicht so in die Breite gehen, aber ihr könnt gerne auch vielleicht Fragen danach noch dazu stellen, wenn euch Sachen interessieren. Sind Gründe, warum Menschen nicht im Iran leben wollen, sondern warum es auch höchste Zeit wird, dass dieses Regime endlich mal weg ist. Und jetzt würde ich quasi dazu übergehen, was dazu zu sagen, zu diesem Netzwerk in Deutschland. Genau, ganz zentral und seit kurzem ja endlich erst erledigt ist das Thema Islamisches Zentrum Hamburg. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch mal gehört. Das und die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg waren ein Moscheeverband, dessen Leiter quasi direkt von dem Büro von Khamenei, also quasi von der iranischen Staatsspitze, berufen wurde. Und das galt quasi noch über den Botschaften hinaus als eigentlich der wichtigste Einflusshebel des Regimes, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das hat sogar dann auch die Bundesregierung irgendwie kapiert. Hier ein kleiner Auszug aus der Pressemitteilung des Innenministeriums, als das IZH dann verboten wurde. Also hier wird quasi ganz explizit auch nochmal sich drauf bezogen. Also ne, erstmal ist es irgendwie, sie nennen es autoritär, theokratisch, also islamistisch. Aggressiver Antisemitismus, natürlich gerade nach dem 7. Oktober. Und die Verbindungen zur Hisbollah, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, die in Deutschland ja dann auch verboten und sogar endlich mit Betätigungsverbot belegt wurde. Ich habe dann erst gelernt, dass es dazwischen einen Unterschied gibt. Und auch hier dieses Thema Revolutionsexport spielt hier eine Rolle. Also ne, auch bei der Bundesregierung hat man verstanden, dass die quasi nach außen sehr viel so, oh, wir wollen irgendwie, wir sind ja nur eine religiöse Einrichtung, wir wollen hier irgendwie Dialog machen und über Menschenrechte reden und ist doch ganz wichtig für die Schiiten in Deutschland und ne, quasi unter diesem Deckmantel werden eben genau diese islamistischen Positionen verbreitet. Was natürlich auch ein bisschen schade und trotzdem irgendwie symptomatisch auch ist für den Umgang von deutschen Behörden mit diesen islamistischen iranischen Gruppen. Was hier gar keine Rolle spielt, ist, dass die seit Jahrzehnten iranische, kurdische und andere Oppositionelle bedrohen. Sondern quasi, es geht dann immer um Antisemitismus. Und es ist gut und wichtig, ja, weil das wirklich auch gefährlich ist so. Aber ich sehe schon mal so, es ist auch ein Signal quasi an also iranischstämmige Menschen, dass deren Leben und Sicherheit halt nicht so viel bedeutet in Deutschland. Genau, trotzdem, und das ist jetzt nichts, was so vom Himmel fiel, diese Erkenntnis, ist diese IZH sehr, sehr lange ein Ansprechpartner gewesen für Deutschland und vor allem für das Land Hamburg. Denn genau deswegen dieses Bild hier. Olaf Scholz, als er noch Bürgermeister von Hamburg war, und der damalige Leiter vom IZH, Ramezani, der parallel im Expertenrat, also einem Verfassungsgremium der Islamischen Republik, gesessen hat, haben hier dieses wunderschöne Bild mit diesem schönen Regenschirm gemacht. Das IZH war in der Schura Hamburg, also ein Dachverband für islamische Organisationen, und hatte einen 10-jährigen Staatsvertrag mit dem Land Hamburg, worüber quasi die Schura mit Einfluss auf sowas wie islamischen Religionsunterricht gehabt hat. Das wurde dann endlich mal verboten, dieses IZH, nachdem wirklich, ich weiß nicht, 10 Jahre dieser Staatsvertrag, also der wurde auch nicht gekündigt, sondern der ist tatsächlich ausgelaufen vorher. Dann ist das IZH aus der Schura ausgetreten. Das ist vielleicht auch so ein relativ typisches Verhalten. Also die Schura hat nicht gesagt, wir wollen nicht mit Islamisten zusammenarbeiten, weil wir sind ja alle überzeugt von Demokratie und das machen wir nicht, sondern quasi, wenn der Druck und die Aufmerksamkeit sehr groß werden, dann ziehen die sich quasi zurück aus solchen Bündnissen oder aus solchen Kontexten, spielen auch Iraner sind wirklich sehr gut darin, beleidigt zu sein. Und sagen sie, ja, wir wollen ja nicht den konstruktiven Dialog hier irgendwie kaputt machen und wenn jetzt quasi so Leute da von außen stören, dann ziehen wir uns zurück. Also es gibt nie eine Distanzierung, wie es sich für DemokratInnen gehört. Das IZH stand auch noch monatelang später auf der Webseite der Schura, also es war denen auch nicht besonders wichtig, sich da irgendwie zu distanzieren. Stattdessen gab es eine Pressemitteilung, wo man gesagt hat, man hat sich trotzdem lieb und man steht sich geschwisterlich mit Rat und Tat zur Seite und wünscht sich alles Gute und so weiter. Und also das ist quasi genau das, wie DemokratInnen eben nicht mit so Islamisten umgehen sollten. Islamisches Zentrum Hamburg. Gerne. Ja, genau, sowas immer gleich nachfragen. Ich weiß, es steht oben in der Ecke, aber es ist sehr klein. Gegen dieses IZH-Verbot gab es sehr viel islamistische Mobilisierung in unterschiedlichen Städten. Ihr seht hier Bilder aus Berlin. Was sie immer machen, ist zu sagen, es geht um Religionsfreiheit. Ja? Und das ist genau das Argument, so zu tun, als könnte man bei iranischen Organisationen Religion und Politik voneinander trennen. Ja, also es wird hier Religionsfreiheit gefordert, und gesagt, ah, wo der Glaube ist Menschlichkeit und so weiter. Und vielleicht sieht man es auch hier, das ist jetzt Frankfurt. In Frankfurt wurde auch ein Zentrum geschlossen, weil quasi die Räumlichkeiten dem IZH gehört haben. Das ist das Zentrum Islamische Kultur, ZIK Rödelheim. Und ihr seht quasi diese roten Flyer, die die in der Hand haben, das ist genau dasselbe, wie sagt man, Corporate Design, ja. Also man sieht quasi diese Netzwerke, die bleiben natürlich bestehen, auch wenn die Vereine außenrum verboten sind. Genau, das andere Beispiel daneben, die saßen natürlich jahrelang im Rat der Religionen. Ja, und das sind ja in der Regel auch Organisationen, die von so Christen organisiert werden, die dann immer sagen, ach, wir müssen ja mit einer anderen Religion reden, da sitzen die total gerne drin. Und es tut mir auch wirklich irgendwie immer sehr leid für so jüdische, jesidische, alawitische oder sonst was Organisationen, die mit so Islamisten dann da sitzen müssen, weil wenn die sagen, ich habe keinen Bock darauf, dann sind die quasi die, die den Dialog stören. Also da vielleicht auch immer ein bisschen aufpassen, mit wem man sich zusammensetzt, falls hier irgendjemand in so religiösen Dialogformaten unterwegs ist. No judgment. Wirklich nicht. Genau, und aus dem IZH gegründet wurde ein Dachverband 2009, das ist sogenannte IGS, mit dem langen Namen Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden in Deutschland, also ein Dachverband, der quasi schiitische, vor allem iranische, libanesische und afghanische Gemeinden, Kulturvereine und so weiter unter sich vereint. Und ich glaube, die Gründung aus dem IZH ist schon relativ klar, quasi von wo die Idee auch kam. Aber die versuchen natürlich nach außen und vielleicht, ne, ihr seht hier, das ist der aktuelle, zumindest letzte Vorsitzende, ist derselbe Typ, der hier auch in der ersten Reihe sitzt. Ja, also, genau, die sagen natürlich, wir sind ja ein Dachverband, iranische Politik ist uns egal, wir sind ein religiöser Verband, das hat ja nichts damit zu tun. Ja, und das ist ja, also das kann ja gar nicht sein, dass wir als Schiiten, als Religionsgemeinschaft für politische Themen und Entwicklungen im Ausland uns rechtfertigen müssen. Das müssen andere Religionsgemeinschaften auch nicht. Also natürlich müssen sich alle Juden für Israel rechtfertigen, aber das, also, ne, das ist irgendwie unfair hier. Und gleichzeitig aber machen die massiv, oder haben die in den vergangenen Jahren massiv zum Beispiel Werbung fürs IZH gemacht. Sie haben jede Kritik abgewehrt. Also dieselben Leute, die sagen, wir haben nichts mit diesem Iran zu tun, verteidigen aber quasi genau die Institution, die aus dem Iran von der Führung besetzt wird. Und auch mit so einer skurrilen Argumentation. Also schon seit seiner Gründung ist das IZH durch seine Verbindung zur hohen schiitischen Autorität, also Khamenei, schon immer ein Garant für einen moderaten und vernunftorientierten Islam. Und als Gründungsmitglied des Zentralrats der Muslime, der ja auch schon lange unter Kritik steht, weil da massiv viele islamistische Organisationen sind, ist auch die IGS quasi Teil von. Und das ist immer dasselbe. Austausch, Teilhabe, wir wollen doch in der Gesellschaft mitgespalten. Wir sind alle große Demokraten. Ich glaube, die Videos gibt es auch noch auf YouTube, wen das interessiert. Da sieht man dann auch, also ne, auch hier wird die Kritik, wird nur, das sind die Rechten, also CDU und AfD. Natürlich gibt es auch Kritik von Linken und aus der SPD und von den Grünen, aber ne, es wird hier als quasi, das ist rechte Hetze, das ist antimuslimischer Rassismus. Und in dem Video kommen dann ganz viele Leute aus diesen Gemeinden vor, die dann erzählen, wie wichtig doch das eigentlich IZH für sie alle ist hier. Mahmoud Khalilzadeh, der war damals im Vorstand von IGS, war später Imam von diesem auch in Frankfurt verbotenen Verein. Vielleicht kennt jemand den. Yavuz Özugus, genau, vielleicht kennt ihr Muslimmarkt, so eine islamistische Plattform. Das sind quasi türkische Schiiten, die Khomeini gut finden. Ich glaube, er hat auch mal in einem Interview gesagt, seine Vision ist ein islamischer Staat von Islamabad bis Delmenhorst. Und die verlinken so iranische Staatsmedien und so weiter auch auf ihrer Webseite. Ich glaube, er hat auch mal so Iranreisen organisiert, hat damals, glaube ich, noch Jürgen Elsässer teilgenommen mit so Treffen mit Ahmadinejad und so. Genau, der hat auch mal so einen Brief geschrieben. Also die haben zum Beispiel auch sich gegen das Kompaktverbot ausgesprochen, also diese rechtsextreme Zeitschrift von Elsässer. Hat auch so einen offenen Brief an Elsässer geschrieben, dass er sagt, ach, wir wollen doch eigentlich das Gleiche. Wir wollen doch Deutschland von der BlackRock-Elite verteidigen, aber warum magst du die Muslime nicht? Wir sind doch auf deiner Seite. Ne? Also das sind quasi hier die großen Verteidiger der Demokratie bei der IGS. Es sind in den vergangenen Jahren wirklich regelmäßig Vereine aus der IGF wegen sehr offensichtlichen Verbindungen, vor allem zu Hisbollah, verboten worden. Und quasi jedes Mal wurde so darauf reagiert. Das ist die Bochumer Erklärung. Das ist ja hier, habe ich jetzt auf der Fahrt hierher gesehen, quasi bei euch vor der Haustür. Also ne, da wird dann immer gesagt, das ist quasi Eingriff in die Religionsfreiheit. Also dieser Dachverband, der von sich sagt, der ist so demokratisch und grundgesetzkonform, der reagiert quasi auf die Tatsache, dass Vereine aus seiner Mitte, die so Geld an die Hisbollah schicken, verboten werden, nicht mit einem Gott sei Dank, wir wollen gar keine Extremisten unter uns, wie gut, dass dieser Rechtsstaat funktioniert, sondern die sagen, das ist ein faktisches Religionsverbot gegen Schiiten. Also ne, woraus man vielleicht auch immer so ein bisschen liest, also sie halten es offenbar für Schiiten relevant, dass man quasi die Hisbollah unterstützt. Also genau dieselben Leute, die sagen, Religion und Politik, das gehört doch alles nicht zusammen, die fühlen sich immer wahnsinnig angegriffen, wenn der politische Dimension irgendwie angegangen wird. Spannend ist vielleicht auch, die IGS-Webseite ist nicht mehr erreichbar, seit das IZH verboten ist. Also man findet sie einfach nicht mehr. Deswegen diese schöne Moschee- und Gemeindekarte, wo man mal gucken kann, welche IGS-Vereine eigentlich wo sitzen, die kann man, glaube ich, nur noch über diese Archive-Webseite sehen. Aber die Bochumer Erklärung kann man finden. Da sind dann quasi ganz viele Vereine aufgelistet, die unterschrieben haben. Ich würde sagen, da ist ein sehr, sehr guter Anteil NRW auf jeden Fall dabei. Ich habe auch mal reingeguckt mit meinen begrenzten Geografiekenntnissen, zumindest einen gefunden, der auch in Dortmund ist. Genau, Ahlul Bayt Gemeinschaft, das ist, ich bin kein Religionswissenschaftler, aber das ist quasi so eine Strömung, die versucht, so schiitische und Teile von so alawitischen Gruppen so ein bisschen unter einem Dach zu vereinen. Die wurden ja auch durchsucht im Kontext von dem Hisbollah-Verbot 2020. Ich konnte leider den Artikel nicht lesen, weil ich das Paywall-Zugang nicht hatte, aber vielleicht will das jemand von euch machen. Es ist ganz spannend, weil dieses Netzwerk, das unter diesem Ahlul Bayt oder auf Türkisch Ehli Bayt sich innerhalb der IGS organisiert, sehr starke auch Verbindungen zur Islamischen Republik hat, von so türkischstämmigen, vor allem Schiiten, die so an Khomeini hängen. Das sind unter anderem auch das Netzwerk, das in Frankfurt den Al-Quds-Tag organisiert, also so eine iranische Propaganda-Veranstaltung, die auch Khomeini erfunden hat. Genau, hier sind Bilder aus den letzten Jahren aus Frankfurt. Genau, also der Al-Quds ist der arabische Name oder Al-Quds von Jerusalem. Und nach der Idee von Khomeini sind eigentlich am letzten Freitag des Ramadan sind alle Muslime und eigentlich auch alle anderen auf der Welt aufgerufen, quasi also dafür zu demonstrieren, dass Jerusalem, also Al-Quds, von den Zionisten befreit wird. Genau, ihr seht auch hier laufen dann in Frankfurt Leute mit irgendwie den Bildern von Khomeini rum oder von Khamenei, bis zum Verbot von der Hisbollah auch mit Bildern von Hassan Nasrallah. Oder ihr seht ganz außen hier, das ist der Anführer von dieser Houthi-Miliz in Jemen. Und die gehören genau auch zu diesem Ehli Bayt-Netzwerk. Wen das interessiert, dieses Netzwerk, es gibt diese Broschüren, die liegen da außen, die sich mit dem Rutztag in Frankfurt beschäftigen. Da gibt es auch so einen Teil zu diesem Netzwerk. Könnt ihr euch gerne welche mitnehmen oder gibt es auch online diese Recherche. Genau, zum Kurztag vielleicht auch, die sind wahnsinnig gut da drin, immer gerade das quasi auf ihre Fahnen zu schreiben, was so aktuell passiert. Also die machen das nicht immer quasi unter diesem Namen. 2024, als man mit Gaza gut Leute mobilisieren konnte, haben sie quasi das damit gemacht. Und im Jahr danach haben sie einfach denselben Flyer genommen und da waren gerade diese Massaker in Syrien an den Alawiten. Da hat man das dann noch mit dazu genommen. Aber es sind immer Propagandaveranstaltungen von Islamischer Republik und Freunde. Genau, hier ist nochmal diese Recherche. Könnt ihr einfach auf der Webseite vom MFFB finden. Genau, ne, also diese, auch diese IGS mit all diesen schönen Beispielen. Auch die waren lange Ansprechpartner, vor allem auch in der Bundespolitik für so Radikalisierungsprävention. Na, hier zum Beispiel sitzen Vorstandsvertreter von der islamischen, also von der EGS bei Steinmeier für einen netten Austausch. Hier in der Mitte seht ihr auch wieder, ne? Das ist der Khalil Sadeh aus Frankfurt. Genau, über den habe ich gleich noch was zu sagen. Der war auch im Vorstand damals von der IGS. Genau, hier noch ein Dritter, der von einem dieser Mitgliedsvereine auch war. Die heißen gerne irgendwas mit Waisenkinder, irgendwas mit Libanon und so. Das sind oft so Hisbollah-nahe Vereine. Der Verein wurde auch dann durch ihn liquidiert. Also ne, die machen dann immer, wenn der Druck steigt, dann werden die Vereine offiziell quasi aufgelöst. Das Vereinsvermögen wird mitgenommen und dann wird quasi ein neuer Verein gegründet. Die IGS saß auch in der Deutschen Islamkonferenz, ich glaube 2013 bis 2017 in der Legislaturperiode. Und auch Werbematerialien von der IGS sind auch, glaube ich, immer noch online auf deren Webseite. Die sollten auch aus Demokratie leben, glaube ich, mal 10.000 Euro bekommen für so Radikalisierungsprävention. Und ne, das wurde gestrichen, aber es braucht immer Leute, die darauf aufmerksam machen. Also man merkt auch wirklich, deutsche Behörden tun sich wahnsinnig schwer, irgendwie sowas wie Islamismus zu verstehen, wenn da nicht literally irgendwie Leute, was weiß ich, tot den Ungläubigen rufen. Die IGS hat auch ganz viele ne, Trauerkundgebungen zum Beispiel gemacht für Rassem Soleimani, also für den Kotelettmann. Ne, irgendwie wichtige Leute von denen, die haben eine Pressemitteilung gemacht damals zur Ehe für alle. Ja, das ist irgendwie, das ist gegen die Verfassung und das ist ein Versuch der Verschwulung der Menschheit, irgendwie sowas. Leute aus der IGS-Vereinen sagen Dinge wie Demokrat und Schiit sein sei unvereinbar und so weiter und so fort. Und also das ist schon kein harmloses Netzwerk, aber die sind natürlich total gut nach außen so auszusehen. Interreligiöser Dialog, Partizipation und so weiter und so fort. Und das können die vor allem, weil halt einige von denen sehr gut in so Politik immer Netzwerke hatten. Ich habe ja schon gesagt, zu Davud Nasirzadeh sage ich was. Der war zum Beispiel im Vorstand. Parallel hat er Unternehmensberatung gemacht, deutsche Unternehmen dazu beraten, wie man Geschäfte mit iranischen Unternehmen machen kann. Und der hat wahnsinnig viele Politikkontakte, war auch hier bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Expertengremium für Islam. Und der war total gut vernetzt in die Politik und war auch ganz stolz, das auf seiner Website. Also ne, hat er ganz viele Bilder mit Politikern. Angela Merkel, Robert Habeck, Christian Lindt ja nicht mehr so relevant politisch, aber also ne, quasi kann man Kevin Kühnert und so weiter. Also ne, so schon Leute, die gut Netzwerke machen können, ne, die nach außen total gut auftreten können, aber halt quasi genau diese Strukturen irgendwie organisieren. Und das heißt immer nicht, dass die alle irgendwie Befehle von Khamenei jeden Morgen aufmachen, ja, sondern die, also ich würde das denen nicht unterstellen, aber die verklagen gerne auch Leute. Ich weiß nicht, ob sie das aus Überzeugung machen, ich weiß nicht, ob es besser machen würde, aber am Ende unterstützen sie genau quasi diese Strukturen und dieses Reinwirken in so ne, Zivilgesellschaft, in Politik und so weiter und erlauben natürlich dadurch auch, dass Leute aus dem Regime auf diesen ganzen Tickets nach Deutschland kommen. Ja, ich komme zur wirtschaftlichen Kooperation. Da ist dieser Atomdeal, eine JCPOA, ganz wichtiger Meilenstein, der ja auf massive Initiative von Deutschland auch mit verhandelt wurde, weil das bedeutete quasi Sanktionen auszusetzen gegen Iran. Und als die Tinte noch nicht trocken war quasi auf diesem Dokument, ist der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in den Iran gereist, hat eine große Wirtschaftsverträge unterschrieben. Aber vielleicht allgemein muss man sagen, deutsch-iranische Wirtschaftsbeziehungen sind sehr eng und das sind sie schon sehr, sehr lange, auch schon länger, als es die Islamische Republik gibt. Aber quasi seitdem haben wir wieder vermehrt große iranische Staatsfirmen und Banken in Deutschland. Also in Frankfurt, wo ich wohne zum Beispiel, sitzt die Bank SEPA. Ich habe erst vor kurzem gelernt, dass es nicht das gleiche SEPA wie das von den Pastaran ist, weil im Persisch wird es mit einem anderen S geschrieben. Aber ne, die sagen auf ihrer Seite ganz stolz, unser Kapital 100% liegt in den Händen des iranischen Staates. Also vom Regime. Ich glaube, in Düsseldorf gibt es einen Sitz der Nationalbank. Also auch hier halbwegs vor der Haustür. gibt es welche. Genau, in Hamburg gibt es viele. Das sind alles Banken, die in den USA und zum Teil auch in Kanada auf der Sanktionsliste stehen wegen Terrorfinanzierung, wegen Geldwäsche, wegen Proliferationsgeschäften. Also da geht es auch darum, so unter anderem Atomwaffen relevante Technologie zu stehlen oder zu beschaffen. Genau, also ne, auch trotz der Sanktionen selbst 22, 23, 24 sind die Exporte nach Iran weiter gestiegen und das bedeutet auch immer, Geld quasi in den Händen von diesem Repressionsapparat zu legen. Es gab über einige Jahre ein europäisch-iranisches Business- und Banking-Forum, das quasi auch unmittelbar nach diesem Atomdeal aufgesetzt wurde. Es gab, glaube ich, 9 Ausgaben bis 2019, am Anfang zwischen Frankfurt und Teheran immer abwechselnd. Und dann gab es noch eine Ausgabe in Berlin 2019. Die wurde quasi organisiert zwischen der iranischen Nationalbank und so einem, was weiß ich, so einer Corporate Group aus Frankfurt, deren Gründer quasi auch Iraner ist, der unter anderem Bundesverdienstkreuz hat und was auch immer. Und an dem viele deutsche Politiker teilgenommen haben. Ja, Tariq Al-Wazir, der grüne Wirtschaftsminister von Hessen, Omid Nuripur, der sich ja zum Glück inzwischen hat er sich's anders überlegt. Oder Klaus Ernst, damals noch für Die Linke, heute BSW, also auch ne, PolitikerInnen da gerne teilgenommen. Es gibt den Nah- und Mittelostverein, vielleicht auch ganz spannend, der wurde 1934, ganz unverdächtiges Jahr, gegründet, um deutsche Wirtschaftsinteressen in Nahost zu stärken. Wäre auch ganz spannend, die haben so eine Dokumentation über ihre Firmengeschichte, da kommen so die Jahre 36 bis 45 einfach nicht vor. Weiß ich nicht, da haben die alle Urlaub gemacht oder so. Im International Board zum Beispiel, da sitzen so Leute, ehemalige iranische irgendwie Bergbau- und Industrieminister, ehemalige Premier, Vizepremier von Katar und was auch immer. Der war ganz lange, war der Ehrenvorsitzende, war Gerd Schröder. Ich glaube, sie hatten nochmal irgendwie ehemalige so Botschafter in Katar und Iran. Einer von denen sollte auch mal der Chef von Instex werden. Das war diese europäische Behörde, die extra eingerichtet wurde, um US-Sanktionen zu umgehen. Der konnte es aber dann doch nicht werden, weil er irgendwie ein Interview mit Ken Jebsen gemacht hat. Also ganz tolle Leute, die da drin sitzen. Der Numa-Verein hat in seinem Vereinshaus auch, glaube ich, so 1000 Quadratmeter Bürofläche an iranische Staatsunternehmen vermietet, 2016, 17 rum. Also auch da, so Wirtschaftsinteressen sind ganz stark, vielleicht auch das, weil das auch, glaube ich, sehr stark NRW betrifft. Weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnert, dieser ganze, das kam, glaube ich, in der Frau Leben Freiheit, Bewegungszeit, diese Recherche, dass in Deutschland, ich glaube, in der Nähe von Düsseldorf Unternehmen sitzen, die daran beteiligt sind, diese Internetstrukturen aufzubauen, die sie quasi jetzt auch gerade benutzt haben, um quasi das Internet in die Welt abzuschalten. Ich glaube, also Avantcloud heißt das Unternehmen und das hat quasi so eine Tochterfirma, die heißt Softcloud oder so. Und ich glaube, die sitzt in Deutschland, in der Nähe von Düsseldorf. Über die wurde quasi Zahlungsverkehr abgewickelt, um so Sanktionen zu umgehen. Und nachdem diese Recherche rauskam, wurden die von der EU auf die Sanktionsliste gesetzt. Dann habe ich jetzt letztens nochmal nachgeguckt. Sie wurden ohne Begründung auch von der Sanktionsliste der EU auch wieder runtergenommen. Wahrscheinlich sitzen die immer noch hier. Genau, kommen wir zur Wissenschaft. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Ich bin schon wieder viel zu viel gelabert. In 2016 hat sich in Berlin, ich glaube sogar mit Hilfe der HU, das sogenannte Al-Mustafa-Institut gegründet. Das ist ein Ableger der Internationalen Al-Mustafa-Universität in Rom. Rom ist die Stadt, in der die Kleriker in Iran ausgebildet werden. Das wurde aufgebaut durch die Islamische Akademie Deutschland, die war auch Teil vom IZH, ist auch mit verboten worden. Da kann man offiziell einen Bachelor studieren in islamischer Theologie, der aber in Deutschland nicht akkreditiert ist, sondern man bekommt quasi ein Zeugnis von der Universität aus Rom. Kann man sich vorstellen, was da so gelehrt wird. Und diese Ableger gibt es weltweit. Und es gibt sehr viele Berichte darüber, dass im Kontext dieser Al-Mustafa-Institute auf der ganzen Welt auch Leute für die Auslandseinheiten der Revolutionsgarden rekrutiert werden. Ich glaube, jetzt vor ein paar Wochen wurden im Tschad mehrere Leute inhaftiert, weil sie quasi dort über ein Al-Mustafa-Institut Leute rekrutiert haben für die Revolutionsgarden und auch dort für islamistische Propaganda belangt wurden. Auch das ist immer noch offen. Am Berliner Institut für Islamische Theologie, das offiziell schon 2019 gestartet ist an der HU und wegen Corona erst 2022 eröffnet wurde, im Beirat sitzt unter anderem auch die IGS. Der Beirat hat Mitentscheidungen über die Besetzung von Professuren, aber auch wieder Zentralrat der Muslime und auch noch ein weiterer, genau, islamische Föderation, zu denen mindestens eine Moschee von Milli Görüş gehört, also so türkischen Islamisten. Die dürfen auch hier an der HU mitreden. Ich habe es nochmal nachgeguckt gestern, ist immer noch genau diese Version online. Dann habe ich auch hier wieder vor der Haustür geguckt. An der Ruhr-Uni gab es dieses Projekt Migration lokal denken. Das, glaube ich, so ein Studi-Projekt, viel von Studis durchgeführt wurde. Es ist ein Projekt von der Evangelisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Uni, wo es, glaube ich, darum ging, so religiöse Vielfalt zu erforschen, irgendwie zu gucken, wie gehen Gemeinden mit bestimmten Themen um. Da war alles dabei, Corona, Partnerschaft, dies, das. Wahnsinnig unkritischen Umgang mit Islamismus, also diese, ne, auch eine Ehli Beit-Moschee, die auch IGS-Mitglied ist, haben die dann besucht und da wird es so ganz nett, als wäre das was Tolles, zum Beispiel erzählt, dass das geistliche Oberhaupt in Rom ausgebildet wurde, dass die eben in der IGS Mitglied sind und dass es denen ganz wichtig ist, Dialog zu führen und so weiter, Tag der offenen Tür und man will mit den Nachbarn und Kindergärten und so weiter. Also, ne, toll, wenn Leute irgendwie Studierende was erforschen lassen, aber das fehlt einfach wahnsinnig in so Religionsforschung, irgendwie eine kritische Haltung zu Islamismus zu haben. Und dann eine persönliche Anekdote, ich habe mal in Kassel gewohnt und dann gab es da so eine Online-Vorlesung über Rassismus eigentlich und dann hat Aram Ziai, den vielleicht auch einige kennen, auch iranstämmiger, so Professor für postkoloniale Theorie, hat erzählt über Rassismus, war auch viel Spannendes, viel Gutes dabei. Und dann kam er zu dieser Folie, von der ich sehr irritiert habe, war nukleare Apartheid, Fragezeichen. Und mit Fragezeichen darf man alles sagen, deswegen, ich habe da oben auch Fragezeichen hingemacht. Genau, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass irgendwie jetzt Aram Ziai mit den Mullahs zu tun hat oder so. Wenn man den fragt, wird er die auch scheiße finden. Das glaube ich ihm auch. Aber es gibt einfach eine wahnsinnige Tendenz, auch in so postkolonialer Theorie und in Sozialwissenschaften, einfach so Islamismus zu verharmlosen. Also, ne, wenn man sich diese Bildsprache anguckt, das, ist das nicht gemein? Die dürfen keine Atomwaffen haben, nur weil die Muslime sind. Dieser verrückte Donald Trump, der darf den Knopf drücken, den roten, aber dieser nette Mann daneben, warum darf der nicht? Also, ne, so, das ist einfach Quatsch. Und es trägt halt einfach dazu bei, diese Leute massiv zu verharmlosen. Und was halt quasi passiert, nachdem das jahrzehntelang irgendwie verharmlost wurde, das haben wir in den letzten Jahren halt gesehen im Kontext von diesen ganzen Protestcamps und so weiter und so fort. Also wir hatten in Frankfurt Leute, die machen dann so einen Anti-Ra-Workshop zu antimuslimischem Rassismus, der durchgeführt wird von Leuten aus der Muslimbruderschaft. In die Bildungsstätte Anne Frank, wo ich gearbeitet habe, wirklich 10 Minuten zu Fuß entfernt. Ja, die hätte es, also, naja. Oder vielleicht Extrembeispiel natürlich, ne, aber das war hier Protest vor dem Kapitol in den USA, ich glaube damals gegen den Besuch von Netanyahu. Und da sitzen halt Leute, der eine sitzt da mit einem T-Shirt, Fight for Democracy, Fight for Socialism, und daneben sitzt jemand mit Hamas-Flagge. Und selbstverständlich findet Ali Khamenei das super. Ja, also er hat einen offenen Brief quasi geschrieben an die amerikanischen Studierenden und er sagt, also as the page of history is turning, you are standing on the right side of it. Also, ne, jetzt, wo quasi die Seiten der Geschichte umgeschlagen werden, steht ihr auf der richtigen Seite. Ihr habt jetzt einen Ast, eine Abteilung der Achse des Widerstands, ja, wie sie sich nennen, gegründet und ihr habt jetzt quasi diesen ehrenhaften Kampf begonnen gegen eure Regierung, gegen das zionistische Regime. Und wir, also die Achse des Widerstands, Iran, Hezbollah, Houthis, Hamas und so weiter, wir denken das Gleiche und wir fühlen das Gleiche wie ihr heute und wir machen das, was ihr macht, schon ganz lange. Und also, falls Leute hier so Palästina-Aktivismus machen, macht es bitte gerne, aber wenn ihr den auf eine Art macht, wie wenn Ali Khamenei gut findet, was ihr macht, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Kommen wir zur Kultur. Eine schöne Geschichte, gab es mal diese Idee nach, also ne, als dann quasi dieses Atomabkommen verhandelt war, da wollte man so Kulturdiplomatie machen. Steinmeier war damals noch Außenminister. In der Islamischen Republik steht eine der größten Sammlungen westlicher Kunst der Welt, die, glaube ich, mal der Frau vom Schah oder so gehört. Die steht wahrscheinlich in irgendeinem Keller in Teheran. Das ist natürlich westliche Kunst, die kann man da nicht ausstellen. Deswegen gab es quasi die Idee, dass man ja davon was in Deutschland ausstellen könnte. So, und um quasi die neuen Beziehungen, ja, hier kritischer Dialog und diese ganzen Formeln kennt ihr bestimmt noch, zu feiern. Und genau, also als diese Idee noch war, seht ihr quasi hier Steinmeier oben mit dem Generaldirektor des Tehran Museum of Contemporary Art und dem iranischen Minister für islamische Kultur und Aufklärung. Und der Generaldirektor von dem Tehran Museum of Contemporary Art ist derselbe Typ, der bei diesen Holocaust-Leugnungskarikaturwettbewerben die Preise vergibt. Also auch solche Leute hat man sich permanent nach Deutschland geholt. Deutsche Medien lassen gerne so Regimeleute hier den ehemaligen iranischen Botschafter in Deutschland. Der war Botschafter in Deutschland, als diese Kettenmorde passiert sind. Ich erzähle mehr darüber später. Als ob er nicht davon gewusst hat. Der darf quasi aber in der FAZ darüber schreiben, dass das Problem mit dem Islamismus ja im Prinzip nur die Araber sind. Oder auch hier bei der Schader-Stiftung, ja, gibt es da einen kritischen Dialog und so weiter mit solchen Leuten. Die haben auch das Buch verlegt von irgendwelchen so Regime-Lobbyisten. Also auch in der Kulturbranche geht es um deutsche Medien. Furchtbar darin, irgendwie Regimepropaganda einzuordnen. Jetzt habe ich das, okay, das ist sehr unübersichtlich, sorry. Also das oben ist Katharina Willinger, quasi nachdem Israel Hassan Nasrallah ausgeschaltet hatte. Sie so, das wird ganz schlimm im Nahen Osten jetzt. Ja, gibt Leute, die sagen, hier, es gibt total vernünftige Gründe, warum der Iran Atomwaffen braucht. Immer wieder werden Regimemeldungen einfach so wiedergegeben und überhaupt nicht kritisch eingeordnet. Hier seht ihr eine Sammlung damals im Dezember 22. Geisterte so diese Behauptung rum, die Sittenpolizei würde jetzt aufgelöst. Und jeder Iraner, den ich kannte, hat einfach gelacht darüber. Ich glaube, 2 Monate später war der Haushalt von der Islamischen Republik raus, da hatten die 4-mal so viel Geld oder so. Oder jetzt auch, ne, im Januar dieses Jahr, Iran behauptet, es gibt gar keine Hinrichtungen. Oder die Geliebte, von allen Geliebte, ja, Christine Hehlberg, die dann sagt, hinter den Protesten, da stecken nur da überall Mossad-Agenten und das ist nur, Israel will alle destabilisieren, Syrien, Iran und so weiter. Ne, und das sagt die halt nicht irgendwie, keine Ahnung, bei Ken Jebsen im Podcast, sondern halt irgendwie bei Dreisat Kulturzeit. Genau, Buchmesse auch noch so ein Beispiel. Islamische Republik hat wirklich konstant immer wieder Stände auf der Buchmesse gehabt, in Frankfurt und in Leipzig. Selbst nach, also als 22, als die Buchmesse in Frankfurt war, waren schon die Frauen-Leben-Freiheit-Proteste in Iran. Selbst da wurde auch nicht der Stand der Islamischen Republik quasi irgendwie abgesagt, sondern sie haben denen gesagt, ja, wir müssen euch da irgendwie woanders hinsetzen, das können wir für eure Sicherheit nicht garantieren. Und dann haben sie wieder diesen Move gemacht, dass sie beleidigt waren, gesagt, das ist unserem Land nicht würdig, wir kommen nicht. Ja, also der Druck ist groß, von deutscher Seite aus passiert überhaupt nichts und dann sagen sie, ja, dann kommen wir halt nicht. Also ne, so das zieht sich durch und warum ich darauf so rumreite, wenn wir in Deutschland gerade den Diskurs über Islamismus uns angucken, dann wird fast ausschließlich über Flucht geredet und über diese Idee, dass man irgendwie mit Abschiebung und irgendwie mit Frontex den Islamismus besiegt. Diese ganzen Islamisten kommen nicht als Flüchtlinge. Ja, die kommen auf Kultur und auf Diplomaten und auf Wirtschafts- und auf Wissenschaftstickets ganz legal und auf Einladung von Deutschland hierher. Sie werden hier hofiert und irgendwo hingesetzt. Und wenn sie gerade ein paar 10.000 Leute umgebracht haben, dann lässt man es mal ein paar Monate ein bisschen unter den Teppich kehren und dann kommen sie wieder. Die Islamische Republik war von der Buchmesse schon mal ausgeschlossen, nach der Todesfatwa gegen Salman Rushdie in den 90er Jahren. Und dann waren sie wieder da. Ja, es ist schön, wenn die so ein Einsehen haben, gerade darf die Islamische Republik nicht zur Buchmesse kommen und man muss wirklich permanent drauf gucken, dass es auch so bleibt. So, jetzt zum letzten Teil, warum ist das ein Problem, dass die hier sind? Also abgesehen von moralischen Fragen. Iran gehört zu den Ländern mit den meisten Geheimdienstaktivitäten in Deutschland seit Jahrzehnten. Das betrifft Dinge wie Spionage, das war schon ein älteres Beispiel, der ehemalige Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und ich glaube, er war auch im Verteidigungsausschuss im Bundestag, kam raus, dass er ausgespäht wurde. Jemand hat im Auftrag der Islamischen Republik so ein Bewegungsprofil von ihm erstellt und so weiter und so fort. Dann kam auch raus, dass quasi auch in Frankreich dasselbe schon vorher passiert ist. Es gibt unterschiedliche Ebenen, ich hatte schon gesagt, also es gibt ein Geheimdienstministerium, aber die Revolutionsgarden haben nochmal ihre eigene Spionageabteilung, die auch Kutzfors heißt, also wieder nach Jerusalem, alles ist immer irgendwas mit Jerusalem. Darüber gingen auch viel Proliferationsversuche, Technologiestehlen und so weiter, Cyberattacken gegen Universitäten, gegen Forschungseinrichtungen und so weiter und so fort, dann natürlich ausgespäht werden vor allem und bedroht werden natürlich erstmal iranischstämmige Menschen, die sich gegen das Regime irgendwie aussprechen. Ich hatte damals für nochmal Werbung für dieses sehr gute Buch. Ich habe Mina Ahadi, die vielleicht einige von euch kennen, auch dafür interviewt. Also sie erzählt auch in diesem Interview einiges darüber, über ihre Erfahrungen mit diesen Regimeleuten. Sie bedrohen natürlich irgendwie auch die Familien von Menschen, die hier aktiv sind, vor allem wenn sie in Iran noch leben. Jüdische, israelische, pro-israelische Einrichtungen, also das war hier ein Beispiel. Dann das Regime entführt und tötet Menschen. Ich glaube, vielleicht Namen, die ihr schon mal gehört habt, zumindest Jamshid Charmat. Deutsch-iranischer Staatsbürger ist, ich glaube, in Dubai entführt worden von Agenten der Islamischen Republik und in so einem crazy Schauprozess, der sich wirklich über ein Jahr gezogen hat, zum Tode verurteilt worden und nachdem Deutschland wirklich nichts gemacht hat, um seinen eigenen Staatsbürger da rauszuholen, ist er hingerichtet worden. Und die Konsequenz, die Deutschland daraus gezogen hat, war, sie haben die Konsulate der Islamischen Republik geschlossen, also nicht mal die Botschaft. Das war's. Nahid Tarawi aus Köln wurde in Teheran verhaftet und dann auch in einem verrückten Prozess zu 10 Jahren Haft verurteilt und ist glücklicherweise letztes Jahr freigekommen. Auch dort, weil der öffentliche Druck sehr, sehr groß war. Und die dritte Person, Bahtiyar Ibrahim, den ich auch kennengelernt habe, als ich bei der kurdischen Gemeinde gearbeitet habe, der quasi Vorsitzender eines kurdisch-israelischen Freundschaftsvereins war, ist bei einer Reise nach Kurdistan, Irak entführt worden und seitdem verschwunden. Dann hat das Regime auch in Deutschland Menschen ermordet. Das sind, glaube ich, die beiden bekanntesten Beispiele. Das eine ist das sogenannte Mykonos-Attentat. Da waren die Vorsitzenden der Demokratischen Partei Kurdistan Iran zu Besuch in Berlin und wurden von zwei Attentätern in diesem Restaurant Mykonos getötet, 92, wenige Jahre nachdem die Vorgänger im Amt auch von einem iranischen Todeskommando in Wien ermordet wurden. Und man muss an dieser Stelle großes Lob an das deutsche Rechtssystem aussprechen. Also die Staatsanwaltschaft hat gegen den expliziten Willen und unter massiven Sabotageversuchen von Bundesregierung und Bundespolitik, die quasi die Beziehungen zum Iran nicht gefährden wollten, einen Mammutprozess geführt, der sich 5 Jahre gezogen hat. Das Urteil ist sehr lesenswert, kann man online finden. Sie haben sehr klar benannt, dass der Befehl zu diesem Mord von der iranischen Staatsspitze kam, unter anderem Ali Khamenei, Rouhani, einer von diesen Reformer-Präsidenten, mit denen man Dialog machen konnte. Rafsanjani war damals Präsident. Dieser Typ, der in der FAZ geschrieben hat, war damals Botschafter hier. Und was vielleicht besonders brisant war, es gab in Anfang der 90er Jahre eine Geheimdienstkooperation zwischen dem iranischen Geheimdienst und dem BND. Und bis heute ist unklar, ob quasi diese Kooperation nicht dazu beigetragen hat, dass sowas überhaupt hat passieren können. Das zweite große Beispiel ist einer der bekanntesten neuen iranischen Poeten, ist in Bonn ermordet worden, bis heute unaufgeklärt. Und viele andere Oppositionelle sind im Iran und auch in Europa in den 90er Jahren ermordet worden. Das ist unter dem Begriff Kettenmorde sehr bekannt geworden. Und auch heute wieder warnt uns netterweise, als ob wir das nicht wüssten, Deutschland, dass die Islamische Republik iranischstämmigen Menschen, die irgendwie was gegen das Regime tun oder sagen, bedroht. Und auch viele andere, also es gab vor allem auf jüdische Einrichtungen Angriffe. Das Beispiel habt ihr vielleicht mitbekommen, ich glaube in Bochum war eins und irgendwo noch in NRW gab es einen zweiten auf Synagogen. Vielleicht auch ganz spannend, es ist inzwischen rechtskräftig, weil das war immer das Argument, warum man die Revolutionsgarden nicht auf die Terrorliste machen kann, die haben ja gar nichts gemacht. Seit Dezember 23 rechtskräftig quasi im Urteil steht drin, dass der Angeklagte sich verabredet hat mit Leuten, die im Namen der Islamischen Republik, und zwar der Kurzforce, also der Spionageabteilung der Revolutionsgarden, diese Angriffe auf jüdische Einrichtungen zu unternehmen. Seine Kontaktperson, übrigens ein ehemaliger Hells Angels Anführer, der quasi das koordiniert hat, mit dem Regime und der quasi nach den Ermittlungen ist er nach Iran geflohen und ist dort quasi 24 erschossen aufgefunden worden. Also dann, wenn sie die Leute nicht brauchen, räumen sie die aus dem Weg. Genau, und das gab es immer wieder. Ne? Ich habe ein paar Beispiele aus der letzten Zeit rausgesucht. In Hamburg hat ein iranischer Islamist jesidische Kurden angegriffen. Das wurde auch außerhalb von kurdischen Medien einfach überhaupt nicht berichtet. Oder jetzt nach einer Demo gegen das Regime im Januar wurden zwei Demonstranten von, ich glaube, afghanischstämmigen Leuten auch angegriffen. Also das Regime ist sehr gut da drin, eben genau das auch in Deutschland anzustiften. Dann vielleicht besonders ironisch nutzt das Regime und Regimevertreter nutzen quasi den deutschen Rechtsstaat, um gegen Leute vorzugehen, die das Regime kritisieren. Zum Beispiel Kazem Mousavi, der wirklich schon sehr lang unter sehr hohem persönlichen Einsatz auch solche Recherchen macht. Der wurde einmal verklagt von Davud Nasirizade, also von diesem, ne? Weil das sei ja quasi Rufmord, ihm das vorzuwerfen. Spannenderweise, der Davud Nasirizade hat sich einen richtig guten Anwalt gesucht, nämlich denselben Typen, der die DVU schon vertreten hat, der Erdogan vertreten hat gegen Jan Böhmermann, der Jürgen Elsässer vertreten hat gegen Günter Dietfuhr, der Milli Görisch verteidigt hat, den Holocaust-Leugner David Irwin und noch viele mehr. Und das Verrückte ist, die sind damit durchgekommen vor Gericht. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Genau, dann hier, das ist so ein Regimeaktivist aus Frankfurt, der viel so Palästina-Kram macht, aber war zum Beispiel auch der Anmelder der Trauerkundgebung für Ebrahim Raisi, also den Helikoptertypen. Und der ist stellvertretender Vorsitzender von der Jugendorganisation von der Jürgen-Todenhöfer-Partei. Kann ich mir vorstellen, dass, ja, genau. Der hat quasi auch Kazem verklagt. Und ich lese kurz ein Zitat von Kazem vor, weil ich das auch besonders brenzlig finde. Also Zitat, besonders brisant ist, dass Karimian über seine Anwaltskanzlei in Frankfurt die Unterlassungserklärung direkt an meine Privatadresse senden ließ. Diese Adresse ist polizeilich geschützt und beim Einwohnermeldeamt aufgrund einer Anordnung des Berliner Staatsschutzes geschwärzt. Für die Herausgabe meiner Adresse wäre ein Eilantrag bei Gericht und die Zustimmung der Berliner Behörden erforderlich gewesen. Dies ist jedoch nicht geschehen, was die Frage aufwirft, wie Karimian bzw. die Kanzlei an meine geschützte Adresse gelangte. Also, ne, so, die kommen sogar an die Daten von Leuten, die eigentlich besonders geschützt sein sollen. Also auch da, das, was ich auch nochmal sage, deutsche Behörden vermitteln vielen iranischstämmigen Leuten, die gegen das Regime was machen, nicht das Gefühl, dass das irgendwie geschätzt ist. Und das letzte Beispiel, und dann bin ich auch fertig, ist Versuch von Einflussnahme auf Integrations- und Flüchtlingsarbeit. Ich bin bei meinen Recherchen damals auf diesen Verein gestoßen, Verband muslimischer Flüchtlingshilfe. Das ist genau das, was damals quasi Politik wollte. Die Gemeinden in die Integration mit einbeziehen, was nicht per se was Schlechtes ist, aber man muss halt gucken, wen man nimmt. Wenn man hier guckt, wer im Vorstand ist, gewesen ist von diesem Verband, ich lese einmal vor, ist einmal Nurhan Soykan, damalige Generalsekretärin vom Zentralrat der Muslime, in dem, habe ich schon gesagt, das IZH-Mitglied war, aber auch damals die Deutsche Muslimische Gemeinschaft, die als zentrale Organisation der Muslimbruderschaft gilt in Deutschland, und ATIP, das ist der zentrale Verein der Grauen Wölfe, also von türkischen Faschisten. Murat Gümüş, der Generalsekretär vom Islamrat, dessen größtes Verbandsmitglied der deutsche Ableger von Milli Görüş ist. Genau, und wieder mal Davud Nasirizadeh für die IGS. Und deren Kooperationspartner, genau, ne, Islamrat, Zentralrat der Muslime, IGS, habe ich schon gesagt, waren dazu noch so Hilfseinrichtungen, in Anführungszeichen. Islamic Relief ist relativ bekannt international, auch enge Verbindungen zur Muslimbruderschaft zu haben. Bei der Hilal-Hilfsorganisation auf der Facebook ist Webseite von ATIP wieder, also wieder türkische Faschisten. Und Hasene gehört zu Milli Görüş. Also das ist ein Verein, der quasi nur aus den Who is Who von legalistischen Islamismus in Deutschland bestanden hat. Die aber ganz herzig quasi, ja, irgendwie dieses Flüchtlingshilfe, Integration, blödödöd, ja. Und das ist, aber, also ich kann euch garantieren, dass in der Zeit, in der dieser Verein entstanden ist, alle Leute darauf absolut angesprungen werden. Das ist genau das, was sie damals wollten. Ja, und es ist wichtig, so, wenn Leute religiös sind, so Gemeinden mit einbeziehen in Integration, ist grundsätzlich keine dumme Idee. Aber man muss halt gucken, mit wem man das macht. Und deswegen nochmal so Bewusstsein dafür zu haben, was Islamismus ist und dass Islamisten nicht erst dann welche sind, wenn sie irgendwie den Kopf abschneiden und irgendwie dabei Gott ist groß rufen, das fehlt einfach total. Ja, und auch in so linken Organisationen, das letzte Beispiel, es gab ein Theaterprojekt in Berlin, das hieß Refugee Impulse Club, quasi viel mit Geflüchteten gearbeitet. 2016 kam raus, dass zwei von den Mitarbeiterinnen an dem Al-Quds-Marsch in Berlin teilgenommen haben. Die eine soll sogar so Ohrringe mit dem Emblem von der Hisbollah getragen haben. Die haben das natürlich total abgestritten. Dann kam raus, das sind die Töchter von dem Typen, der den Al-Quds-Tag anmeldet, ja, Jürgen Krassmann. So, dann gab es eine Pressekonferenz, da, ne, wurde sich nur distanziert. Da saßen dann Leute dabei wie Ahmad Shah. Der ist auch so ein Theatertyp aus Berlin, der so Theaterstücke geschrieben hat, wie Intifada im Klassenzimmer. Wer vielleicht diesen Dokumentarfilm noch kennt, Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa, das war der, den WDR und Arte oder sowas gemacht haben und dann durfte er nicht gezeigt werden. Da kommt er auch drin vor auf so einer Demo und sagt, Anne Frank würde mit uns gegen Israel demonstrieren und unsere Jugendlichen, die hassen Antisemitismus, aber wenn sie eins als Antisemitismus noch mehr hassen, dann Israel und so. Ne? Solche Leute sitzen halt in diesen Projekten. Das war bestimmt an sich ein cooles Projekt, ja, das irgendwie auch Preise und Fördergelder und so weiter bekommen hat. Aber so Leute aus diesem Milieu kommen wahnsinnig nah, einfach nah ran an irgendwie Geflüchtete, an vulnerable Personen. Und zwar egal, ob quasi in islamistischen Gewand oder in linken Kontexten oder in bürgerlichen, ohne dass das irgendwem auffällt. Und damit sabotieren die ja quasi auch die gute Arbeit, die Organisationen oft machen und bringen halt die Leute in Gefahr, die da irgendwie relativ ausgeliefert sind. Und ich glaube, deswegen mein Appell nochmal, dass es besonders wichtig ist, bei solchen Sachen einfach genau hinzuschauen. Und jetzt bin ich wirklich fertig und danke euch für die lange Aufmerksamkeit. Applaus